Deutsche Bank präsentiert den Podcast Results Märkte aktuell. Mein Name ist Sebastian Neckel und ich spreche heute mit Michael Blumenroth über Themen, die die Weltwirtschaft bewegen.
Die deutsche Wirtschaft blickt positiv in die Zukunft. Die EZB steht vor den ersten Zinsanhebungen. In den USA könnten die nächsten folgen. Ist es Zeit, den Zeigefinger zu heben? Ist es zu früh? Ist es zu spät? In China, Wirtschaftsmotor, Wirtschaftskraft in der Corona-Zeit. Dunkle Wolken am Horizont? Ja, Michael, herzlich willkommen. Schön, dass du heute wieder dabei bist bei unserem Podcast. Lass uns anfangen mit Deutschland. Ihr habt letzte Woche in euren Perspektiven am Morgen darüber geschrieben, dass ihr mit etlichen Finanzvorständen großer deutscher Unternehmen gesprochen habt und ihre Einschätzung der Geschäftslage relativ positiv gewesen ist. Robuste Nachfrage, Weitergabe gestiegener Kosten, weitgehend unproblematisch, volle Auftragsbücher und niedrige Lagerbestände. Auch haben sich die Unternehmen in den vergangenen Jahren ja doch relativ günstig langfristig refinanzieren können, sodass sie momentan eher mal keinen Druck sehen aufgrund der gestiegenen Zinsen. Wie ordnest du persönlich diese Entwicklung an? Bist du auch positiv eingestellt oder würdest du eher den Zeigefinger heben und sagen, pass ein bisschen auf, wie die zukünftige Entwicklung sein wird?
Ja, hallo Sebastian. Ja, ich freue mich auch, dass ich wieder dabei sein darf und beantworten wir mal gleich deine Frage, gehen wir mal in Medias Res. Also so ein Mittelding. Ich bin eigentlich eher positiv gestimmt, muss ich sagen. Wir haben natürlich, du hast ja schon erwähnt, die Auftragsbücher sind voll. Problem ist momentan eher, dass diese Auftragsbücher nicht abgearbeitet werden können, weil wir immer noch die Lieferkettenprobleme haben, die natürlich gerade jetzt auch durch die pandemiebedingten Lockdowns in China sich eher noch verschärft haben und weil ja auch jetzt momentan eh noch ein bisschen Probleme bestehen mit dem Angebot an einigen Rohstoffen, insbesondere auch durch den Russland-Ukraine-Krieg. Wir haben jetzt niedrige Lagerbestände, die dann ja auch wieder aufgefüllt werden müssen. Also im Großen und Ganzen spricht eigentlich jetzt viel dafür. Du hast es ja auch schon gerade erwähnt, dass das Zinsniveau steigt. Das war jetzt auch absehbar. Das ist ja jetzt nicht wie überraschend vom Himmel gefallen, sondern Firmen, die jetzt wirklich dann langfristigen oder mittelfristigen Finanzierungsbedarf gesehen haben, die konnten sich natürlich schon im Vorfeld finanzieren. Also im Großen und Ganzen bin ich oder sind wir eigentlich noch für die deutsche Wirtschaft recht optimistisch gestimmt. Wir haben momentan noch eine Erwartung, dass das Bruttoinlandsprodukt im Jahr um 2,7% zulegen könnte. Es ist natürlich so, auch wenn wir jetzt generell positiv oder optimistisch gestimmt sind, den Zeigefinger würde ich nicht heben, aber wir sehen doch natürlich auch einige Risiken. Also erstes Risiko natürlich insbesondere auch von der Energieseite her, Öl, Gas, das ist ja das, was ja auch stark durch die Medien durchgeht. Wie werden wir jetzt den nächsten Winter, was den Erdgasbedarf insbesondere anbelangt, wie werden wir über den Winter kommen, werden wir rechtzeitig genug Vorräte anlegen können, wird weiterhin Erdgas aus Russland importiert werden können oder wollen wir das weiterhin oder wird das nicht der Fall sein? Das ist natürlich was wir momentan sehr schwer vorhersehen können. Auch die weitere Entwicklung des Russland-Ukraine-Krieges, der jetzt momentan auch schon über 3 Monate andauert, da ist ja jetzt leider nicht so, dass da in irgendeiner Weise in der Lösung oder ein Ende absehbar ist. Also wir haben durchaus ja makroökonomische Unsicherheiten, die wir da haben. Deswegen würde ich jetzt nicht den Zeigefinger heben. Aber die, sagen wir mal, unsere Prognosen oder die Geschäftsentwicklung ist es eher nur für einige Monate vorab. Absehbar ist es jetzt völlig unklar, wie wir nach der Sommerpause dann in den Herbst starten werden. Also generell sind wir im Großen und Ganzen, wie schon gesagt, eigentlich eher noch optimistisch gestimmt, aber wir haben immer noch die Probleme mit Lieferkettenproblemen, Energieversorgungsprobleme, Russland-Ukraine-Krieg und China. Hoffen wir halt, dass dort jetzt die Kurve bekommen wird von den pandemiebedingten Lockdowns, dass wir dort jetzt eine Normalisierung des Geschäftslebens sehen werden, aber das ist halt auch etwas, was jetzt im Herbst auch wieder unsicher werden könnte, falls die Zero-Covid-Politik weiterverfolgt werden wird. Also fassen wir es nochmal zusammen, Großen und Ganzen optimistisch, aber wir sind unsicherer als sonst, weil wir halt einfach Störfaktoren haben, die wir jetzt schwer im Voraus kalkulieren können.
Du hast es gerade angesprochen und jetzt auch erwähnt, dass die meisten oder viele Unternehmen, mit denen ihr gesprochen habt, ja langfristig sich günstig refinanziert haben. Lass uns Richtung Euro tun, lass uns Richtung der EZB gucken. Die EZB-Präsidentin Christine Lagarde hat Anfang letzter Woche klar geäußert, muss man sagen, dass sie als eine erste Zinsanhebung im Juli erfolgen soll und die Negativzinsen im September enden werden. Jetzt stellt sich natürlich für mich so ein bisschen die Frage, wie oft und in welchem Umfang wird die EZB bis Jahresende die Zinsen anheben? Wird sich aus deiner Sicht die Zinsstrukturkurve stark verändern? Ich meine, momentan sind wir ja im Bereich 2 Jahre bis 10 Jahre bei knapp 95 Basispunkten. Wie schätzt du das ein?
Ja, genau, so sehe ich das auch. Da wird sich jetzt tatsächlich an der Zinsstrukturkurve sicherlich noch was ändern. Wir haben jetzt die Frau Lagarde, hat jetzt das Startsignal gegeben, tatsächlich für Zinserhöhungen, die kommen in den nächsten Monaten, die in der zweiten Jahreshälfte folgen werden. Wir hatten im Vorfeld schon viele Sprecher der EZB, die sich dahingehend geäußert hatten, dass Negativzinsen bei einem Inflationsrate von um die 8% herum ja eher ein bisschen grotesk fast anmaßen. Also dass das wirklich an der Zeit gekommen wäre, die Negativzinsen, sagen wir mal, Geschichte oder Historie werden zu lassen. Frau Lagarde, ungewöhnlich, dass sie sich in so einem Blockformat äußert, aber ist auch nicht ganz klar, warum sie das so gemacht hat. Vielleicht wollte sie den eher falkenhaften Vertretern in der Notenbank ein Signal geben. Wir haben euch gehört, wir werden agieren. Ich als EZB-Präsidentin sehe das auch so, dass wir tatsächlich jetzt ein Inflationsproblem haben, was doch wesentlich stärker und andauernder ist, als wir das noch vor Wochen oder Monaten angenommen haben. Das Zweite kann auch sein, dass sie da vielleicht auch einfach so ein bisschen, sagen wir wie Mario Draghi früher, ein bisschen Führungsstärke demonstrieren wollte und sagen, eigentlich zeigen wollte, wo die Richtung lang geht. Jetzt haben wir auch gerade den EZB-Chefsvolkswirt Philipp Lane gehört, der zum Lager eher der Supertauben angehört, der eigentlich Zinserhöhung ziemlich abhold ist. Er hat sich auch dahingehend geäußert, dass sein Basisszenario wäre 25 Basispunkte Zinserhöhung zum 21. Juli und weitere 25 Basispunkte am 8. September. Jetzt ist es so, dass Frau Lagarde sich so ein bisschen verklausuliert geäußert hat. Er hat gesagt, die Ära der Negativzinsen wäre zum Ende des dritten Quartals beendet. Das heißt, unter den Umständen, wie es Philipp Lane auch gesagt hat, könnte man natürlich sagen, es gibt 2x25 Basispunkte Zinserhöhung. Also Ende Juni, Anfang Juli werden die Anleihekäufe erstmal eingestellt und dann kommt zum Ende Juli eine Zinserhöhung und am 8. September auch eine. Das können jetzt 2x25 Basispunkte sein, wovon der Markt auch eigentlich ausgeht. Es können aber natürlich auch mehr sein, weil die Frau Lagarde hat ja nicht ihren Zinssatz geäußert, sondern sie hat nur gesagt, dass die Negativzinsen dann Geschichte wären, also es können 0% sein für einen Einlage Zinssatz, es können aber auch zum Beispiel plus 0,10 oder plus 0,25 Prozentpunkte sein. Wir haben noch 4 Sitzungen in diesem Jahr. Im Oktober kommt noch eine, Ende Oktober und Mitte Dezember. Und der Markt erwartet jetzt, dass wir auf jeder der folgenden 4 Sitzungen und wahrscheinlich auch auf den Folgesitzungen 2023 Zinserhöhungen in Höhe von 25 Basispunkten sehen werden. Mit einer geringen bis moderaten Wahrscheinlichkeit, dass sich da auch ein 50 Basispunkt Zinsschritt einschleichen könnte. Also wenn überhaupt, dann erwartet der Markt eher mehr, weil wir haben jetzt ja auch schon Inflationsdaten für den Mai wieder bekommen. Spanien lag über den Erwartungen. Auch in Deutschland lag die Inflationsrate doch ein ganzes Stück über dem, was vorher erwartet worden war. Also da ist jetzt kein richtiges Ende des Inflationsanstiegs in Sicht. Jetzt sehen wir auch gerade, haben wir in den letzten Tagen wieder sehr stark anziehende Ölpreise gesehen, die jetzt auch weiter die Inflation nach oben treiben werden. Jetzt nicht die Kerninflationsrate, die steigt aufgrund anderer Faktoren, aber die Energiepreise sind steigen, die Lebensmittelpreise steigen und auch die Preise für Dienstleistungen steigen. Und man darf ja auch nicht vergessen, wir werden dann im Herbst auch sehr viele Gehaltstarifverhandlungen haben, die eventuell dann auch für einen Lohnschub sorgen könnten. Und dann könnte das auch sein, dass dann diese höheren Löhne da auch wieder auf die Preise umgewälzt werden müssen. Und das bedeutet dann natürlich, dass sich die Inflation, relativ hohe Inflationsraten über der 2%-Marke verfestigen. Was bedeutet das für die Zinsstrukturkurve? Wir haben jetzt in den letzten Tagen schon gesehen, dass die 2-Jahres-Renditen doch schon ein Stück mehr hochgekommen sind als die 10-Jahres-Renditen. Wir haben jetzt in Deutschland tatsächlich schon 2-Jahres-Renditen um die 0,40% herum. Die 10 Jahre sind über die 1%-Marke wieder gestiegen. Also allmählich schließt sich die Schere da wieder. Ich vermute, das könnte ein ähnliches Szenario, wie es ja auch in den USA gewesen ist, dass sich die 2-Jahres- Zwei-Jahres-Renditen den 10-Jahres-Renditen etwas annähern werden. Sie werden nicht unbedingt darüber hinausgehen. Das hatten wir in den USA ja kurzzeitig gesehen. Das ist ja etwas, was von vielen Analysten immer als so Rezessionssignal genommen wird, was ich jetzt auch nicht unbedingt sehe, wenn es nur 2 oder 3 Tage drüber ist. Aber wahrscheinlich wird die Schere zwischen 2 und 10 Jahren sich dann noch weiter verengen, weil ja auch, wenn jetzt die Erwartungen der Analysten stimmen, dann sehen wir 7 oder 8 Zinserhöhungen bis Mitte nächsten Jahres. Dann wäre der Einlagenzins bei 1,25 oder 1,5% und dann müssten natürlich auch die 2-Jahres-Renditen, die jetzt bei 0,4 Prozentpunkten ungefähr sind, dann auch steigen. Also hier sehen wir wahrscheinlich eine Verengung der Renditekurve, also eine Verengung des Spreads zwischen kurz- und mittel- und langfristigen Renditen.
Mich würde mal interessieren, du hast das Thema angesprochen, Inflation natürlich in allen europäischen Eurozonenstaaten ziemlich hoch. Jetzt ist natürlich so eine Zinsleitzinserhebung, Anhebung, wirkt sich nicht nur auf die Inflation auf, sondern auch auf die wirtschaftliche Erholung in den einzelnen Euro-Ländern. Wenn immer die auf die Euro-Länder raufguckt, welches Land ist denn aus deiner Sicht am negativsten betroffen von möglichen Zinsanhebungen?
Am negativsten betroffen sind sicherlich natürlich die Länder, die jetzt die größte Schuldenquote haben. Also das Thema hatten wir ja vor 10 Jahren ungefähr schon gehabt, dass dann in Südeuropa insbesondere die Länder betroffen waren. Italien, Spanien, Griechenland damals und ab und zu Portugal natürlich auch, aber Frankreich wurde immer so ein bisschen mal mit dazu gezählt, mal nicht. Jetzt ist aber schon so, dass, was wir in der Anfangsfrage in Deutschland schon hatten, was die Unternehmen gemacht haben, haben ja auch die Staaten gemacht. Also gerade Italien hat dieses sehr, sehr niedrige Zinsniveau genutzt und sich sehr langfristig finanziert. Also da werden die nächsten Jahre sind sehr, sehr wenig Staatsanleihen fällig, die dann wieder neu emittiert werden müssen. Wir haben ja auch in der Eurozone noch den EU Next Generation Fonds, aus dem sehr bedeutende Mittel ja ausgezahlt werden, gerade an die Staaten, die jetzt von der Corona-Pandemie am stärksten betroffen waren. Und auch Italien ist ja da der größte Nutznießer, allein von den absoluten Zahlen her betrachtet, was jetzt die Zahlungen aus dem Next Generation Fonds angehen. Also momentan muss man sagen, da gibt es nichts, was auf irgendeine Weise da groß die Märkte in Unruhe versetzen sollte. Es war weitem nicht absehbar. Also hier sind die Finanzierungsbedingungen, die günstig waren, tatsächlich genutzt worden. Und natürlich werden jetzt mittel- bis langfristig dann die Staaten mit der stärksten Schuldenquote am meisten unter dem steigenden Zinsniveau leiden. Aber im Großen und Ganzen ist es etwas, was jetzt sich wahrscheinlich eher erst mittelfristig bis langfristig bemerkbar machen sollte.
Ja, die EZB, du hast es angesprochen, oder wir gehen davon aus, eher mal so 25 Basispunkte Schritte, wenn wir in die USA rüber gucken, da wurde letzte Woche das Protokoll der letzten FED-Sitzung veröffentlicht und aus dem geht hervor, dass man wohl jeweils mit Zinsbasiszins oder Basisleitzinserhöhung um die 50 Basispunkte jeweils im Juni und Juli rechnen sollte und damit doch die relativ hohe Inflation relativ aggressiv bekämpft. Auf der anderen Seite geht auch so ein bisschen da raus hervor, dass man danach wohl erstmal so ein bisschen abwarten wird, um die Gefahr einer harten Landung, also wenn man zu aggressiv die Zinsen anheben würde, zu reduzieren. Für wie wahrscheinlich hältst du dieses Szenario, beziehungsweise mit wie viel weiteren, vielleicht kleineren Zinsschritten gehst du in 2022 in den USA aus?
Ja, das ist eine gute Frage. Also das hat jetzt gerade auch an den Märkten an den Aktienmärkten hat es für große Erleichterungen gesorgt. Wir haben ja seit Veröffentlichung des FED-Protokolls eine sehr starke Performance gesehen von den US-Aktienmärkten, insbesondere auch von den zinssensitiveren Technologie-Indizes der Nasdaq. Also das hat der Markt so ein bisschen mit Erleichterung aufgenommen. Wir hatten jetzt im Vorfeld ja schon einige oder wenige FED-Vertreter gehabt, die tatsächlich mal Zinsschritte in Höhe von 75 Basispunkten ins Spiel gebracht haben. Also das ist etwas, was meiner Ansicht nach doch schon dann recht ordentlicher Schnaps aus der Pulle wäre. Wir haben natürlich sehr hohe Inflationsraten aus den USA. Die Fed nimmt die Bekämpfung der hohen Inflationsraten sehr, sehr ernst. Der Arbeitsmarkt, da kommen Ende dieser Woche Zahlen raus, der boomt ja auch. Da sind wir fast wieder auf Rekordniedrigständen der Arbeitslosenquote. Also es spricht vieles dafür, dass die Fed, was Zinserhöhungen anbelangt, weiterhin einen großen Schluck aus der Pulle nimmt. Allerdings, wie du gesagt hast, wir haben jetzt tatsächlich die Märkte haben eingepreist, dass auch Jerome Powell und seine Mitstreiter und Mitstreiterinnen haben sich sehr deutlich geäußert, dass jetzt in den nächsten Sitzungen, die sind immer kurz nach der EZB-Sitzung, also eine Woche danach, jetzt 15. Juni und am 27. Juli trifft sich die Fed, da sind jeweils 50 Basispunkte eingepreist. Und wenn nicht in was Außergewöhnliches passiert, dann ist es wahrscheinlich so, dass tatsächlich in beiden Sitzungen jeweils 50 Basispunkte kommen. Jetzt wird es so ein bisschen spannender, was das Jahresende anbelangt, weil wir haben jetzt so momentan ungefähr dann noch 2,5 bis 3 Zinserhöhungen eingepreist. Wir haben dann noch 3 Sitzungen im September, November und Anfang November und Mitte Dezember und haben auch zwischendurch noch die Zwischenwahlen in den USA. Die sind dann auch in der ersten Novemberwoche, also gerade da, wo die Sitzung ist in der Woche. Am 2. November ist die Sitzung und dann danach direkt sind die Zwischenwahlen. Was vielleicht so ein bisschen Unsicherheit reinbringen könnte, so kann ja sein, dass da jetzt dann die Mehrheiten in den Kammern wechseln könnte. Ich weiß nicht, ob das jetzt die Fed von ihrem Zinserhöhungspfad abbringen könnte, wie einige Marktbeobachter das meinen zu sehen. Aber im Großen und Ganzen hat die US-Notenbank deutlich gemacht, dass sie jetzt in der zweiten Jahreshälfte mal ein bisschen Piano vielleicht macht. Mal guckt, wie sich jetzt die Zinserhöhungen, die jetzt noch kommen, auswirken vor der Sommerpause, also bis Ende Juli. Wir haben da ja schon ein Leitzinsniveau von ungefähr 2% herum, wenn die jetzt die beiden Zinserhöhungen kommen. Und das ist ja schon etwas, was Verhältnis zu den letzten, zu der letzten Dekade relativ hoch ist. Wir haben jetzt auch, darf man ja auch nicht vergessen, am 1. Juni, also schon am Mittwoch dieser Woche, beginnt ja jetzt das Quantitative Tightening. Was bedeutet das? Die Fed wird Anleihen, die sie angekauft hat, die auslaufen, nicht mehr 1:1 nachkaufen. Und zum Beispiel Staatsanleihen werden jetzt 30 Milliarden Dollar Gegenwert pro Monat abgebaut und die hypothekenbesicherten Wertpapiere ungefähr 17,5 Milliarden, haben also fast 50 Milliarden Liquidität, die jeden Monat dem Markt entzogen werden. Wir haben nach 3 Monaten soll das Tempo dann noch beschleunigt werden, da werden 95 Milliarden, also 60 Milliarden Staatsanleihen und 35 Milliarden an Hypothekenpapieren nicht mehr nachgekauft, die auslaufen. Das bedeutet also 95 Milliarden Dollar Liquidität werden dem Markt entzogen. Jemand anders muss als Käufer einspringen und diese 95 Milliarden sind dann halt nicht mehr für andere Zwecke verwendbar. Und das bedeutet auch, hat im Prinzip auch den Charakter einer Zinserhöhung. Es kommt also dann auch noch auf die Zinserhöhung obendrauf. Die Liquidität wird verknappt durch das Rückfahren der Anleihebestände, die die Fed angesammelt hat während der Corona-Pandemie. Und das hat dann durchaus auch den Effekt einer weiteren Zinserhöhung bis zum Jahresende oder bis Mitte nächsten Jahres von 1 bis 2%, je nachdem, wie lange die Fed das bei welchem Tempo durchzieht. Also es ist zu vermuten, um auf deine Ausgangsfrage zurückzukommen, 2x50 Basispunkte bis Ende Juli und vielleicht dann in der zweiten Jahreshälfte bei den 3 Sitzungen, die dann noch kommen, im September, im November und im Dezember dann jeweils 25 Basispunkte, also dass das Tempo da ein bisschen zurückgeht. Die Fed wird natürlich auch schauen, sie will ja ein Soft Landing haben, sie möchte ja vermeiden, dass eine Rezession kommt. Also momentan steht zwar die Inflationsbekämpfung auf der Prioritätenliste ganz, ganz oben bei der Fed, aber es ist zu vermuten, dass sie natürlich auch schaut, was machen die Aktienmärkte, was macht die Wirtschaft, was macht der Arbeitsmarkt. Wir wollen ja nicht jetzt, dass die Fed möchte nicht die Wirtschaft dann in große Nöte stürzen und deswegen denke ich mal, dass wir in der zweiten Jahreshälfte erstmal schauen werden, wie entwickelt sich das Ganze weiter und dann so ein bisschen auf die Leitzinserhöhungsbremse treten werden.
Ja, wir haben uns gerade mal ein bisschen angeguckt, du hast gesagt, in den USA die Wirtschaft, sehr gute Arbeitsmarktdaten, die wir gesehen haben. Wir haben es gehört am Anfang auch, die Einschätzung von Finanzvorständen von deutschen Unternehmen, die recht positiv ist. Lass uns den Blick mal Richtung China wagen. China ist ja im Grunde ja der globale Wachstumsmotor innerhalb der Corona-Zeit bislang immer gewesen. Jetzt hat Peking letzte Woche angekündigt, ein umfassendes Fiskalpaket zur Stabilisierung der Wirtschaft aufzulegen. Unter anderem soll es eine beschleunigte Rückerstattung von Mehrwertsteuerguthaben geben. Kleinere Unternehmen sollten die Kreditvergabequote verdoppelt werden können. Und es gibt wohl eine Erleichterung bei Kreditstundungen. Weiterhin, das ist natürlich auch ein großer Faktor, chinesische Automobilwirtschaft soll mit Kürzungen auf die Kaufsteuer von Neuwagen positiv stimuliert werden. Wenn man aber sich so anguckt, so ein bisschen in der Vergangenheit, wie positiv wir über die chinesische Wirtschaft gesprochen haben, ziehen da jetzt wirklich graue Wolken am Himmel auf?
Ja, sagen wir, ja doch, sie sind schon ein bisschen grau, sagen wir es mal so. Es ist natürlich jetzt so, wir haben jetzt Aktivitätsdaten bekommen für den Mai, die waren jetzt dann schon recht enttäuschend, sagen wir es mal euphemistisch vielleicht ein bisschen. Also wohl die Industrieproduktion als auch die Einzelhandelsumsätze und die Investitionen in Sachanlagen deutlich unter dem was man schon erwartet hatte. Und die Erwartungen waren niedrig, weil es natürlich so, wenn in den Großstädten Chinas und insbesondere in Shanghai gab es ja doch einen recht harten Lockdown, dann bleibt das natürlich, dann kann man das nicht aus den Klamotten rausschütten, dann betrifft das die Wirtschaft natürlich stark. Und das war ja immer der stärkste Lockdown in China seit Pandemiebeginn Anfang 2020. Und da ist es natürlich so, wir haben jetzt dann gerade die Nachfrageprobleme, Nachfrageverwerfung gesehen, der exogene Schock, den die Lockdowns verursachten haben. Das hat jetzt auch natürlich dann auch die chinesische Regierung und die Notenbank ein bisschen auf den Plan gerufen. Was macht die chinesische Regierung? Du hast schon gesagt, es gibt jetzt auch Fiskalhilfen, die jetzt kommen, um halt jetzt aus diesem Lockdown, wo man wieder reinkommt, dass wieder der Wiedereinstieg in die normalen Produktionsverhältnisse erleichtert wird. Wir haben jetzt so die letzten Meldungen besagen, dass jetzt im Laufe dieser Woche in Shanghai wieder so eine gewisse Normalisierung in den Bezirken der Stadt stattfinden wird, die jetzt keinen neuen Covid-Fälle oder keine Covid-Fälle in großer Zahl haben werden. Und das deutet darauf hin, dass jetzt auch China hoffentlich den Weg aus dem Covid-Lockdown finden wird, was ja jetzt, um ganz am Anfang zurückzukommen, auch uns hier in Deutschland, der Wirtschaft natürlich sehr helfen würde. Wir sehen auch schon, dass so ein bisschen diese ganzen Staus, die sich vom Shanghaier Hafen aufgebaut hatten an Schiffen, dass die jetzt schon allmählich abgebaut werden. Die Industrie soll jetzt ab dieser Woche auf Volldampf laufen, also es gibt da keinerlei Beschränkungen mehr. Stand jetzt wohlgemerkt, das kann sich natürlich jeden Tag ändern, falls dann irgendwo wieder doch ein paar Pandemiefälle auftreten, aber die Zahlen sind so weit zurückgegangen, dass die Chinesen jetzt auch sehen, dass da was gemacht werden muss. Jetzt haben wir diesen Financial Stability Fonds, über den ist bis jetzt noch nichts richtig bekannt geworden, was wie ausgestattet ist, in welcher Höhe er ausgestattet wird. Und dieser Fonds wird dann auch dazu gebraucht werden, falls es tatsächlich eine systemische Krisensituation geben sollte, dass die Stabilität des Finanzsektors in China unterstützt werden wird. Also im Großen und Ganzen haben wir jetzt, denke ich mal, wir haben sehr dunkle Wolken gesehen im April und Mai. Wir hatten in Shanghai, glaube ich, das war ja ungefähr fast 2 Monate der Lockdown. Das ist natürlich was ich mir jetzt persönlich, hätte ich das gesagt, im Februar nicht hätte vorstellen können, dass man einfach das größte Finanz- und auch Industriezentrum in China einfach mal 2 Monate für komplett schließt. Aber diese dunklen Wolken sollten sich jetzt allmählich verziehen. Ich glaube natürlich auch die chinesische Regierung hat auch Interesse daran, dass die Wirtschaft dort wieder auf die Füße kommt. Und das sollte jetzt in der zweiten Jahreshälfte dann auch der Fall sein. Wir werden vielleicht im Juni noch so ein bisschen Fallout haben von den Pandemie-Beschränkungen, die wir jetzt in den letzten Wochen gesehen haben. Aber auch zum Beispiel die Arbeitslosenquote lag jetzt über den Erwartungen im Mai. Das ist was, wo die chinesische Regierung doch ein starkes Augenmerk drauf legt. Das möchte sie überhaupt nicht haben, dass dort tatsächlich jetzt Arbeitslosenraten zunehmen. Und da vermute ich mal, im Zweifelsfall wird es halt Fiskalhilfen geben. Die Geldpolitik hat sich noch so ein bisschen zurückgehalten. Da ist nur gerade ein Zinssatz so ein bisschen gesenkt worden. Aber da ist dann auch noch Platz dafür da, dass man da weiter tätig werden kann. Und ich denke mal, wir haben jetzt das Schlimmste in China hinter uns und spätestens Anfang Juli zur zweiten Jahreshälfte sollten dort die Wirtschaftsdaten wieder wesentlich besser werden und vielleicht sehen wir auch sowas wie einen Nachholbedarf, den die Bevölkerung jetzt hat, wie wir es ja in vielen anderen Ländern nach Einschränkung oder nach Beendigung der Einschränkung gesehen haben, dass dann China nochmal richtig durchstarten kann. Und da sind wir fürs zweite Halbjahr wirklich wesentlich optimistischer.
Das heißt, letztlich, wir sprechen immer über den chinesischen Bankenmarkt auch. So dunkel sind über dem chinesischen Bankenmarkt die Wolken gar nicht. Weil für mich stellt immer ein bisschen die Frage, okay, Verdopplung der Kreditquote, was ich gesagt hatte, Erleichterung von Stundungen, damit schiebt man ja vielleicht das eine oder andere Problem von Unternehmen, die in die Krise geraten sind, ein bisschen in die Zukunft raus. Aber letztlich wird das mehr so als Anschubinvestitionen für die Wiederaufnahme oder das stärkere Wirtschaftswachstum gesehen, richtig?
Ja, absolut richtig, genau. Kann natürlich sein, dass jetzt tatsächlich vielleicht kommt mal eben ein kleineres Institut in Schwierigkeiten, aber das würde in China sicherlich sehr schnell durch ein staatlich geführtes größeres Institut aufgefangen werden. Also da sehen wir momentan noch keine systemischen Risiken. Weiß natürlich nicht, man kann nicht in Zukunft sehen, aber im Großen und Ganzen denken wir, das sollte jetzt kein großes Problem darstellen.
Ja, Michael, vielen Dank, dass du heute da gewesen bist. Ich glaube, waren wirklich ein paar recht gute Nachrichten auch, die du mitgebracht hast, die uns dann doch wirklich jetzt positiv in die Zukunft blicken lassen, was so die wirtschaftliche Entwicklung angeht. Vielen Dank dafür und bis bald. Danke.
Gerne, ich habe zu danken. Danke, Sebastian.